Krisenfrei Podcast.
Hallo und herzlich willkommen im Krisenfrei Podcast. Heute zu Gast ist der erfolgreiche Unternehmer, Business Coach, Keynote Speaker und Buchautor Simon Hofer. Herzlich willkommen.
Hallo Leo, freue mich, heute hier bei dir sein zu dürfen.
Vielen Dank, dass du da bist. Also Simon, ich habe mal ein paar Fragen und ein paar Themen vorbereitet. Das Thema heute ist Krisen im Business. Und zwar, die Weltwirtschaft steckt in einer massiven Krise. Viele Menschen klagen über Existenzängste, Depressionen, Selbstzweifel bis hin zu Suizidgedanken. Was können wir aus deiner Sicht tun, um auch in solchen Situationen souverän zu bleiben?
Ja, ich glaube, das ist genau die große Frage, die eben alle jetzt im Moment bewegt. Was können wir tun in diesen Krisen? Und ich mache dazu eine interessante Entdeckung. Es gibt Menschen, die jetzt in dieser Krise unglaublich aktiv sind, aktiv werden und aus dieser Krise, das kann man jetzt schon sehen und spüren, gestärkt und besser hervorgehen werden, als sie vorher jemals waren. Und dann gibt es Menschen, die wirklich in einer Art Schockstarre verharren und einfach aus lauter Angst nicht mehr wissen, was sie tun sollen und dann eben genau das tun, eben nichts. Und weißt du, da kommt mir immer diese Geschichte in den Sinn. Man sagt, die Evolution hat uns ja diese zwei Modus gegeben, diesen Fight-or-Flight-Modus. Ja? Du kennst das, diesen Flüchten- oder Kämpfen-Modus. Der ist Jahrtausende, Jahrhunderttausende alt in uns Menschen. Wenn ich jetzt aber mir die Menschen heute anschaue, in unserer heutigen Zeit, dann fehlt mir da der dritte Modus. Weil es gibt nicht nur Fight or Flight, es gibt bei ganz vielen sehe ich das immer wieder diesen ich kann mich vor Angst nicht bewegen und bleib stehen Modus. Und das ist genau der Modus, wo du garantiert sicher stirbst. Weil, gehen wir zurück, der Fight or Flight Modus, man sagt so, das kommt so aus der Zeit des Säbelzahntigers. Ja? Du warst damals als Mensch unterwegs, hast dich um Nahrung gesorgt oder bemüht und dann kommt dieser Säbelzahntiger und je nachdem, wie du dich gefühlt hast, stark, gut, ausgeruht, hast du versucht zu kämpfen und den vielleicht sogar zu erlegen. Dann hattest du Fleisch, dann hattest du Fell, dann konntest du viele Dinge für dich tun machen, Kleider und so. Oder du hast versucht zu flüchten. Es gab nur diese zwei Optionen, etwas anderes gab es nicht, weil man wusste genau, wenn ich nicht eine dieser beiden Optionen wähle, dann bin ich tot. Und heute sehe ich interessanterweise eben sehr viele Menschen, die genau diese dritte Option wählen. Okay, ich gebe zu, gibt nicht mehr so viele Säbelzahntiger da draußen. Ja? Wahrscheinlich gar keine mehr. Die Gefahren sind heute andere Gefahren. Aber genau das ist das Problem. Viele verharren in diesem Modus, ich kann mich vor Angst nicht mehr bewegen, ich weiß nicht, was zu tun, also tue ich gar nichts. Und das ist wirklich das Schlimmste, weil das lässt nur eine Schlussfolgerung zu. Die Sache, wenn du fragst, was kann man dagegen tun? Krisenzeiten sind Konfliktzeiten und Konflikte lösen in uns immer Ängste aus. Und das ist eigentlich genau das Kernproblem, die Angst. Die Angst ist etwas, was uns lähmt. Warum lähmt es uns? Weil, wenn wir Angst haben, können wir nicht mehr richtig denken. Unser logisches Denken kommt uns abhanden mit der Angst. Ich kann das aus neurowissenschaftlicher Sicht kann ich das ein bisschen erklären. Unser Denkzentrum, das befindet sich im sogenannten Neokortex. Das ist ganz vorne hier in der Stirn, innen ist das Denkzentrum. Da vorne, da analysieren wir laufend Situationen. Wir können da sehr schnell kombinieren, wir können da Situationen beurteilen und können dann sehr gut, sehr schnell rationelle Entscheidungen treffen, die wir an den Rest unseres Gehirns und an den Körper weitergeben und dann ausführen. Dazu brauchen wir, wie in allen Körperteilen, im Gehirn Blut. Wenn wir jetzt Angst bekommen, dann wandert das Blut vom Neokortex, also vom Denkzentrum, nach hinten in die sogenannte Amygdala. Das ist das Zentrum, wo alle unsere Emotionen zustande kommen, also eben auch Angst. Das heißt jetzt aber, wenn wir die Angst nähren und das Blut abziehen im Denkzentrum, können wir eben nicht mehr richtig denken. Wir haben nicht mehr genügend Blut und somit nicht mehr genügend Leistung und genügend Energie, um richtig zu denken. Unsere Entscheidungen werden irrational, werden seltsam, werden teilweise sogar destruktiv. Und das kennen wir alle. Wenn man mit Leuten spricht, die vor irgendetwas Angst haben, da nützen alle logischen Argumente nichts. Sie können diese Argumente nicht verstehen. Wir kennen das aus eigener Erfahrung alle auch. Wenn wir Angst haben, tun wir Dinge, die, wenn wir sie später anschauen, denken, wie konnte ich das bloß tun? Ja. Das war ja völlig unlogisch. Das war ja völlig übertrieben. Das war blödsinnig. Was habe ich da nur getan? Was habe ich mir dabei nur gedacht? Ich kann Sie sagen, wahrscheinlich nichts, weil das Denkzentrum eben gar nicht funktioniert hat. Und ich denke, das ist so der erste Schritt, den man sich bewusst sein sollte. Angst entsteht immer in uns selbst. Irgendein Ereignis, das da draußen stattfindet, im Moment eben diese Krise, die unser Geschäft, unser Leben beeinflusst, etwas von außen, sorgt dafür, dass wir in uns diese Angst nähren und schüren. Und zwar indem wir das Blut ins Angstzentrum weiter transportieren. Wenn wir das wissen, wissen wir schon mal eins, wir selbst sind es, die diese Angst kreieren. Und es ist wie mit allem, wenn man etwas kreiert, wenn man der Hersteller, der Erfinder von etwas ist, dann kann man es auch rückgängig machen. Aber die erste Erkenntnis ist diese, wir müssen verstehen, wir sind es, die die Angst in uns nähren. Es ist nicht das da draußen. Und wer glaubt, ja, aber es ist wegen dem, dem sage ich, nein, ist es nicht, weil schau, es gibt ja viele Leute, die als Gewinner aus der Krise hervorgehen. Ihr glaubt es denn, die haben keine Angst. Doch, die haben im ersten Moment auch Angst. Aber die wissen, wie die Angst entstehen. Die können das rückgängig machen und sagen, die Angst bringt mir nichts. Aber logisches Denken, strukturiertes Denken, überlegen, Chancen sehen und wahrnehmen, das bringt mir etwas. Also gehen wir diesen Prozess um und wissen einfach, wir kreieren die Angst. Also lassen wir die Angst wieder gehen. Da gibt es so ganz kleine Tricks, wie man das machen kann. Zum Beispiel, es gibt eine Atemtechnik. Man atmet ganz tief durch die Nase ein und dann ganz lange durch den Mund wieder aus. Das macht man 6 Mal. Da wir das tun, diese Art von Atemtechnik, die führt bereits dazu, dass unser Gehirn im Denkzentrum nach Blut verlangt. Das ist mein erster Schritt. Ja, das ist neurowissenschaftlich bewiesen, unser Körper funktioniert so. Weil bei dieser Atemtechnik hat unser Körper das Gefühl, wir bereiten uns auf etwas Wichtiges vor, wir müssen eine wichtige Entscheidung treffen, also brauchen wir hier vorne Blut, versucht ihr das Blut zurückzuholen. Was man auch tun kann, ganz einfache Geschichte ist, man kann sich 3 einfache Fragen stellen. Nehmen wir diese Krise als Beispiel. Die bedroht dein Geschäft zum Beispiel, dein Business, dein Arbeitsplatz ist bedroht oder was auch immer. Du kannst dir die Frage Nummer 1 stellen. Ist diese Bedrohung unmittelbar? Beeinflusst sie jetzt, die nächste Stunde, heute oder morgen, vielleicht direkt mein Leben? Habe ich augenblicklich nichts mehr zu essen? Habe ich augenblicklich kein Dach mehr über dem Kopf? Oder ist augenblicklich meine Existenz weg? In der Regel ist es nicht so. In der Regel ist es etwas, was man einfach in der Zukunft sieht, was auf uns zukommen könnte. Und deshalb haben wir Angst vor dieser Zukunft. Also gut, Frage Nummer 2. Dann habe ich also Zeit, etwas dagegen zu unternehmen. Ja, das habe ich. So, und jetzt Frage Nummer 3. Was könnte ich denn dagegen unternehmen? Und wenn wir uns anfangen, diese Fragen zu stellen, ist wieder unser Denkzentrum, das jetzt nach Blut verlangt. Und wir fangen an, das Blut wieder zurück ins Denkzentrum zu bringen. Und genau darum geht es eigentlich. Sobald das Blut wieder zurück ist, können wir nämlich Dinge sehen, die wir vorher nicht gesehen haben. Nämlich eben diese Chancen. Das ganz kurz vielleicht als Hinweis oder als Hilfe aus neurowissenschaftlicher Sicht. Ein paar Dinge, die zwar komplex sind, aber die jetzt ganz, ich habe versucht, das einfach zu erklären, die man ganz einfach jederzeit anwenden kann. Atmen, tief einatmen, ganz tief ausatmen, bis keine Luft mehr drin ist im Zwerchfell, ausatmen, was wieder tief einatmen, 6 Mal, 2-mal, 3-mal tun und dann noch sich diese Fragen stellen. Ich kann dir versprechen, ich kann allen versprechen, die zuhören, die Angst wird verschwinden.
Das ist sehr, sehr konstruktiv, weil es ist, einerseits hast du nochmal das Ganze so tiefgründig aus der Neurowissenschaft erklärt, andererseits hast du direkt auch Methoden und Techniken, die man sofort anwenden kann. Also ich werde das auch mal ausprobieren, wenn ich nochmal in so eine Situation reinkomme. Und ich glaube, dass das gerade so diese unmittelbar Sicherheit, sage ich mal. Also wenn wir jetzt denken, okay, mein Business ist jetzt bedroht und ich habe jetzt Existenzängste, ist es ja immer noch so, dass ich eine Wohnung habe und was zu essen habe und immer noch ein Netzwerk habe und Freunde habe und Komponenten habe. Das heißt, in dem Moment ist es ja noch gar nicht schlimm. Das sind praktisch nur Zukunftsprognosen, wo wir denken, hey, wenn das jetzt so weiter liefe, wie es jetzt gerade akut ist, dann könnte meine Existenz bedroht sein. Also, dass wir da auch nochmal so ein Stück weit zurückrudern. Das finde ich ganz spannend.
Ja, genau. Ich denke, das ist auch wichtig, weil wir haben da die Tendenz, wir alle Menschen, dass wir uns die Probleme oft größer machen, als sie effektiv auch sind. Die Probleme werden nur groß, wenn wir nichts tun. Das ist genau dann, wenn wir in der Angst erstarren. Also für mich, was für mich ein unglaublicher Wendepunkt war, als ich in einem Buch mal Folgendes gelesen habe, und das ist wirklich ein inzwischen etablierter Fakt, auch aus der Hirnforschung, den man bei vielen Wissenschaftlern nachlesen kann. Dr. Joe Dispenza geht in dieselbe Richtung, der Gehirntrainer Jim Quick aus den USA geht in dieselbe Richtung, der Zellforscher Dr. Bruce Lipton und viele andere bestätigen das inzwischen auch. Plus, minus. Ja, wir nehmen es nicht ganz genau mit der Zahl, aber etwa 98% von allen Problemen, die wir jeden Tag immer wieder da oben wälzen und uns damit die Energie für alles Positive wegnehmen, 98% von all diesen Problemen treffen in der Realität nie ein. Das ist schon sehr viel. Also da nimmt man sich schon sehr viel Energie weg für sehr viele Probleme, die nur in unserem Kopf eintreffen, sonst aber in der Realität nicht. Nur etwa 2% von diesen Problemen treten ein in der Realität. Aber das ist für mich ein erstaunlicher Fakt. Aber für mich, was das Erstaunlichste überhaupt war für mich, ist Folgendes. Unser Gehirn. Und wir wissen, unser Gehirn ist direkt verbunden mit unserem Körper, unseren Gefühlen, unseren Emotionen, unseren Resultaten. Unser Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen Fiktion und Wirklichkeit. Wenn wir ein Problem hier oben einfach immer wieder abspielen, was passiert, wenn das und dies und jenes eintrifft, für unser Gehirn und somit für unseren Körper, unsere Emotionen und alles in uns, ist es, wie wenn das real wäre. Ich weiß, es wird jetzt vielleicht ein paar geben, die sagen, das kann doch gar nicht sein. Ich möchte zwei Dinge dazu erwähnen. Erstens, stellt euch vor, ihr schaut eure Lieblingsserie. Es ist Staffelfinale oder ein super Kinofilm, egal was. Nehmen wir die Serie, Staffelfinale, 4. Staffel, 15. Folge, Finale. Der Held liegt am Boden. Er ist gerade aus dem brennenden Haus rausgekommen, hat alle Leute da gerettet, die Katze, das Baby, den Hund, alle. Jetzt liegt er da, im Sterben, hat zu viel Rauch eingeatmet, hat Verbrennungen. Die Frau weint und sagt, nein, du darfst nicht sterben. Wir sitzen da und sagen, nein, das kann doch nicht sein. Er kann doch nicht sterben. Und dann stirbt er doch tatsächlich. Der Held stirbt. Und was ist? Wir sind traurig. Ja? Die Frauen geben es dazu, die Männer eher weniger so. Die Frauen verdrücken so eine Träne oder so. Wir Männer natürlich nicht. Dann hat es gerade gejuckt im Auge oder so oder sonst was. Waren die Pollen schuld, was weiß ich was. Aber wir sind traurig. Warum? Wir wissen doch, der Kerl kriegt 3 Millionen für diese Episode. Und nachdem der gestorben ist, hat der Direktor gerufen, Cut, hat den einen Schauspieler angeschrien, der von den Sanitätern, der ihm seinen Kopf da zu weit nach vorne gelehnt hat. Die Kamera war nicht richtig eingestellt, das Licht war zu schlecht. Und dem Schauspieler sagte, du musst noch viel dramatischer wirken, wenn du da stirbst. Das wissen wir alle. Und trotzdem sind wir emotional völlig davon gefesselt. Das ist einfach ein Fakt. Und das ist der Fakt, dass eben unser Gehirn nicht zwischen Realität und Fiktion unterscheiden kann. Harvard hat eine Studie gemacht vor kurzem, hat Klavierspiele genommen, hat die mit den Brain Scans gemacht, wenn die Klavier gespielt haben, und haben geschaut, welche Teile im Gehirn reagieren, leuchten auf, welche Teile im Gehirn arbeiten, während die Klavier spielen. Haben das gemacht mit denen stundenlang, alles aufgenommen, aufgezeichnet und analysiert. Dann haben sie die in einen Raum geholt, waren, ich glaube, 20 Klavierspieler oder so. Ein leerer Raum, keine Tische, keine Klaviere, keine Bänke, nichts. Einfach ein leerer Raum. Da haben gesagt, setzt euch hin, spielt Klavier. Da habe ich gedacht, ja, wo sollen wir Klavier spielen? Es gibt nichts. Sagt, setzt euch am Boden und stellt euch einfach vor, ihr würdet Klavier spielen. Die haben sich auf den Boden gesetzt und sich vorgestellt, sie würden Klavier spielen. So dieses La, imaginäre. Wieder mit Brainscans. Genau dieselben Bereiche im Gehirn haben aufgeleuchtet, als wie wenn die richtiges Klavier gespielt haben. Es ist ein wissenschaftlicher Fakt. Unser Gehirn kann Realität und Fiktion nicht auseinanderhalten. Das sage ich immer all meinen Menschen, mit denen ich arbeite. Seid ihr das bewusst? Und achte darauf, welche Gedanken du da oben den ganzen Tag immer wieder dir zumutest und zuführst. Weil dein Gehirn kann das nicht unterscheiden, was ist real und was ist nur in deiner Einbildung passiert. Und das wirkt sich auf deinen Körper aus, auf deine Emotionen, auf deine Gesundheit, auf dein ganzes Leben. Und insbesondere wirkt es sich auf unsere Resultate aus.
Das heißt so Stichwort Imagination, was kann ich mir vorstellen? Im positiven sowie im negativen Sinne. Das heißt, wenn wir jetzt von diesem Ansatz ausgehen, dass von allen Dingen, die wir uns ausmalen, nur 2% wirklich stattfinden, sollten wir, was Probleme angeht, unsere Imagination zurückfahren, aber vielleicht was Lösungen oder Wünsche oder Träume angeht, vielleicht unsere Imagination etwas anregen. Verstehe ich das richtig?
Leo, ich mag, wie du denkst. Deshalb verstehen wir uns. Das ist, du siehst es genau, du ziehst genau die richtige Schlussfolgerung daraus. Viele Menschen haben Probleme mit dieser Visualisierung, ja, mit sich etwas Positives vorstellen und sagen, ach, das funktioniert doch nicht und so. Sage ich immer, ja, aber schau mal, wie gut es anderweitig rum funktioniert. Ja. Mit dem ganzen Negativen, das du dir vorgestellt hast, ist ja alles, trifft ja immer ein, wie du selbst sagst. Ja? Du sagst ja oft, ja, so viel Negatives passiert in meinem Leben, so viel Schlechtes und so. Ja, weil du immer daran denkst. Ja, jetzt ist es dann so schwer, sich vorzustellen, du könntest mal versuchen, das zu drehen. Und an positive Dinge denken. Die Menschen tun das, ich weiß das. Sie glauben dann, ich habe jetzt 10 Jahre nur zum großen Teil negativ gedacht, jetzt kann ich mal 2 Tage positiv denken. Was, jetzt bin ich noch nicht Millionär, ich habe es noch nicht geschafft, ich bin nicht glücklich verheiratet, funktioniert ja gar nicht diese ganze Geschichte. Nein, funktioniert natürlich so nicht. Du brauchst einfach etwas mehr Zeit. Ja? Also das ist ein natürlicher Vorgang, der passieren muss in deinem Körper, in deinem Denken. Wie wenn du etwas pflanzt. Du kannst eigentlich heute gehen und sagen, ich möchte schöne Rosen im Garten haben. Du machst heute die Setzlinge rein und übermorgen gehst du raus und sagst, ja, was ist los? Keine Rosen. Das braucht Zeit. Wir brauchen Zeit dafür. Wir brauchen Zeit, uns darauf einzustellen. Aber du hast völlig recht. Es ist genauso. Ich sage immer, deine Energie ist genau da, wo deine Gedanken sind. Und deine Gedanken erschaffen letzten Endes deine Realität. So mit deinem Leben. Also jetzt überleg dir gut, wo du deine Gedanken, deine Energie also hintust. Wenn du immer nur über Probleme nachdenkst, dann erschaffst du dir eigentlich faktisch Probleme. Ich sage nicht, du kannst jetzt einfach hingehen und nur noch an Gutes denken und die Probleme ignorieren und alles wird gut. Darum geht es eben auch nicht. Natürlich muss man sich Problemen stellen. Man muss sich damit auseinandersetzen. Aber eben indem, dass man nicht nur die Probleme sieht, sondern schaut, wo kann ich was wie lösen? Und wenn man das tut, positiv auf die Probleme, auf die Dinge, auf die Menschen zugeht, da oder dort auch mal um Hilfe fragt, ist man plötzlich erstaunt, wie viel Unterstützung man kriegt.
Ja, absolut.
Ja, das hast du vielleicht auch schon mal erlebt. Wenn man hingeht, ich habe das selber auch erlebt, ich habe gedacht, das interessiert eh keinen und so, bis ich dann mal irgendwo hingegangen bin und gesagt, du, ich brauche mal Hilfe da. Und wenn der andere spürt, das ist echt deine Anfrage und du brauchst wirklich Hilfe. Da bin ich immer wieder erstaunt, wie viele Leute sagen, okay, lass uns mal schauen, wo kann ich dir helfen, wo kann ich dich unterstützen. Ja. Und da Hilfe zu bekommen, irgendwoher, sei es auch noch so kleine, sei es nur moralische Unterstützung, das gibt uns unglaublich viel Energie und das gibt uns unglaublich viel Motivation. Und schon sind wir einen Schritt weiter und sehen die Probleme aus einem ganz anderen Blickwinkel, als wir das vorher getan haben. Und genau darum geht es. Wir müssen unsere Pfade, in denen wir denken, das sind vorgefertigte Abläufe, die immer wieder ablaufen. Wir denken immer in den gleichen neuronalen Netzwerken. Wir müssen diese ändern. Und wenn wir plötzlich sehen, oh, die Menschen sind gar nicht alle so schlecht, wie wir das gedacht haben. Da drüben gibt es auch gute Menschen. Okay, da sind auch ein paar nicht so gute, das ist okay. Aber da sind ein paar gute Menschen, die helfen mir, die unterstützen mich. Dann verändert das plötzlich unser Denken. Und wir machen neue neuronale Netzwerke und plötzlich sehen wir Dinge, Möglichkeiten, die wir vorher nie gesehen haben. Und darin liegt eigentlich das Geheimnis, eines anderen Denken oder eben des positiven Denkens.
Also ich sehe da gerade auch jetzt gerade so in der aktuellen Krisensituation ist es ja so, es gibt ja immer zwei Möglichkeiten, wenn man selbst eine starke Krise hat. Also entweder man macht das mit sich selbst aus und man wird schnell an seine Grenzen kommen, oder aber man solidarisiert sich und bezieht andere mit ein. Und gerade das passiert ja jetzt auch, diese spontane Solidarität. Immer mehr Menschen gucken, okay, wem kann ich helfen? Es gibt Nachbarschaftshilfe, man kauft für alte Leute ein, man bringt sich einfach irgendwo ein. Und ich finde, dass man das generell auf Krisen und auch auf Denk- und Verhaltensmuster übertragen kann, dass man sich eben nicht immer abnabelt und sagt, okay, das ist jetzt so mein eigenes Ding und ich bin selbst daran schuld oder irgendwie scheiße gelaufen, sondern dass man sagt, hey, ich lebe in einer Gemeinschaft, in einer Gesellschaft, ich lebe in der Familie, in einem Freundeskreis etc. Und ich beziehe die andere mit ein. Und wie du schon gesagt hast, wenn man das einmal mal wirklich aufrichtig macht, ist man erstaunt, von wie vielen Seiten wirklich Hilfe kommt.
Ja, das sehe ich genauso. Also ich glaube, dass wir da unser Umfeld oft unterschätzen. Und das sieht man ja wirklich jetzt in Zeiten wie diesen auch. Und ich habe mich ganz bewusst jetzt, sowieso natürlich, weil ich einfach darauf trainiert bin, wenn man so sagen will, auf das Positive zu sehen, habe ich jetzt angefangen, ich habe eine Sammlung angelegt, bei mir intern zu sehen, was passiert alles Gutes in der Welt im Moment. Und diese Dinge gehen ja eigentlich unter in den ganzen Corona-Meldungen jeden Tag. Ja? Und ich bin ja jemand, der sonst eigentlich nie Nachrichten konsumiert. Aber als diese ganze Corona-Krise dann angelaufen ist, habe ich das auch gemacht, weil man musste wirklich teilweise sich informieren. Ich habe aber nach ein paar Tagen gemerkt, wie mich das negativ anfängt zu beeinflussen. Ich muss das wieder völlig zurückfahren und nur noch punktuell mir die Informationen holen. Und habe das auch so gemacht und habe dann gleichzeitig automatisch angefangen zu sagen, was passiert aber auch überall Gutes auf dieser Welt? Und ich habe so viele Dinge gesehen, die passiert sind. Du hast einige erwähnt, ja, dass man für Menschen einkaufen geht. Oder so. Oder ich weiß nicht, ob es das bei euch auch gibt inzwischen. Bei uns gibt es wirklich diese obdachlosen Pakete, die gemacht werden von irgendwelchen Menschen und die an den Zaun gehängt werden, wo Obdachlose hingehen können und sich da was abholen können. So. Bei uns gab es das auch. In der einen Stadt wurde das verboten. Haben die Menschen gesagt, okay, ist gut, wenn wir das nicht mehr an den Zaun hängen dürfen, aus irgendwelchen Gründen, weiß ich nicht, wurde das verboten dort. Haben gesagt, das ist kein Problem. Dann suchen wir uns einfach einen anderen Platz. Und haben gesagt, jetzt ist es einfach das Rathaus, kommt zum Rathaus. Und beim Rathaus hat niemand gesagt, es ist verboten. Hat man das einfach alles zum Rathaus gebracht und die Menschen haben das beim Rathaus abgeholt. Also ich habe so viele tolle Dinge gesehen, die die Menschen füreinander gemacht haben und habe auch viele Kleinigkeiten erlebt. Vor ein paar Tagen bin ich mit dem Auto kurz wohin gefahren und dann da war eine Familie und die wollte über die Straße und ich habe einfach angehalten und habe die rüber gewunken. Und die waren völlig überrascht davon. Das wäre eigentlich mein Vortritt gewesen, aber ich hatte es ja nicht eilig. Habe die rüber gelassen, die haben gewunken, die Kinder haben gewunken, ich habe gewunken und so. Und augenblicklich haben sich ich im Auto und vier Leute draußen, haben sich gut gefühlt. Das gab allen gute Energie. Ja? Und das finde ich einfach etwas, das immer unterschätzt wird wieder, diese kleinen Dinge, die einem so viel geben können. Ich habe mich augenblicklich besser gefühlt, habe mich gut gefühlt und versuche dann dieses Gefühl so lange wie möglich mitzunehmen. Und das ist etwas, was mir immer wieder auffällt. Die Menschen sagen schon, ach weißt du, das interessiert eh niemanden, da hilft dir eh niemand und so. Aber geh doch mal zu irgendwem hin, frag mal. Und nicht, weil du einmal vor 3 Jahren wen gefragt hast und das war negativ, sagen, das ist jetzt einfach so. Überleg dir, wie du fragst, nach was du fragst, wen du fragst. Und ich bin überzeugt, gerade in der jetzigen Zeit kannst du mit sehr vielen Menschen sehr vieles erreichen und sehr viele Menschen sind bereit, dir zu helfen.
Absolut. Und da wollte ich nochmal fragen, ich meine, du bist ja auch sehr erfolgreicher Unternehmer. Was so im Zuge deiner Geschäftserfahrung auch, was es da für verschiedene Krisen gab und wie du damit umgegangen bist und was du auch Positives daraus gezogen hast.
Ja, wenn du so willst, ich bin ja Krisenexperte, also ich kann mich erinnern, ich war schon, ja, noch nicht ein paar Jahre, gerade so ganz jung noch im Business, da kam bei uns in Westeuropa diese Rezession, 1992 war das, ja. Ich war so zum ersten Mal dabei, als ganz Junge zu sagen, ich gehe jetzt raus und erobere die Welt. Und da kam die erste Krise und da hat jemand gesagt, okay, Da siehst du mal, wo du die Welt eroberst, ja? Gar nirgends. War die erste Krise, die hat mich richtig kalt erwischt und ich habe wahrscheinlich damals auch einfach Schockstarre gehabt und gedacht, boah, okay. Die nächste Krise, die ich miterlebt habe, war dann 2000. Ich war dann in der Finanzindustrie tätig. Das war dann die Dotcom-Blase, die geplatzt ist. Wo ich aber sagen muss, dass ich damals eigentlich schon, als das alles so unglaublich wie eine Rakete nach oben ging, habe ich mich wirklich ein bisschen an diese 90er Jahre erinnert, wo das eben auch der Fall war. Es geht alles so schnell nach oben. Irgendwie, das kann doch nicht endlos so weitergehen. Ich erinnere mich gut an eine Diskussion, die ich hatte mit jemandem. Damals waren die Nokia-Telefons, das war das A und O, das war alles. Das war das beste Telefon, also das Apple von heute, wenn du so willst, oder das Samsung oder was heute gibt es, so viele Huawei und alles. Aber damals, Nokia, das war's. Und das Unternehmen Nokia ist gewachsen. Jedes Quartal hatten die 100-120% mehr Wachstum. Und die Aktie ist nach oben geschossen. Ich habe irgendwann gesagt, aber irgendwann haben doch alle Leute ein Handy. Und dann habe ich mich selbst angeschaut, habe gesehen, weißt du was, du hast sogar schon zwei, eins fürs Geschäft und eins für privat. Ja. Also wie viele, und mehr will ich jetzt nicht. Und ich habe die ziemlich neu, ich werde jetzt keine neuen kaufen und andere doch auch. Irgendwann muss auch das zu einem Ende kommen. Weil wir leben in einer endlichen Welt und die Leute haben das Gefühl, das geht unendlich nach oben. Und bin da schon ein bisschen vorsichtig geworden und siehe da, kurz darauf hat es dann angefangen und dann kam wirklich diese Krise, dass dann diese Aktien plötzlich abgestürzt sind. Weil wenn du in einem Jahr 700% Wachstum hast, kannst du das einfach im nächsten Jahr nicht wiederholen. Ja. Ja, außer jeder kauft sich 30 Handys und das ist eben nicht der Fall. Also damals habe ich eigentlich diese Krise dann schon viel besser überstanden, wenn du so willst, und gelernt, damit umzugehen. Und die nächste Krise habe ich dann in den USA erlebt. Ich bin dann Anfang 2000er Jahre in die USA übergesiedelt, habe dort gelebt und gearbeitet. Und die Finanzkrise habe ich dann in den USA, allerdings in einer anderen Branche. Ich war damals in der Sicherheitsbranche, habe ich aber da mitgemacht und kennengelernt. Und das war eigentlich die erste Krise, wo ich wirklich davon profitieren konnte, weil ich einfach sehr schnell verstanden habe, wie die Mechanismen funktionieren in einer Krise. Die funktionieren eigentlich immer gleich. Es gibt Gewinner und Verlierer. Und die Gewinner sind die, die eben in einer Krise denken können, die sich die Möglichkeiten erarbeiten, die Möglichkeiten finden. Und die Verlierer sind leider die, die einfach Angst haben. Und das tut mir so leid um so viele Menschen, die einfach Angst haben und stark sind in der Krise und nichts tun. Und das ist nochmal mein Aufruf an alle in einer Krise, wenn ihr in einer schwierigen Situation seid, egal was ihr tut, es ist immer noch besser als nichts zu tun. Tut etwas, irgendetwas, weil das eröffnet euch immer die Chance auf eine Möglichkeit, auf eine veränderte Situation, darauf, dass sich etwas verändert und damit auch etwas verbessert. Aber wenn ihr nichts tut, dann wird sich sicher nichts ändern. Also ich habe schon einige Krisen mitgemacht und manchmal ist es auch schwer, so eine Krise kommen sehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe am Anfang auch gedacht, ja okay, gut, diese Corona-Geschichte, naja, ich weiß nicht. Für mich war so der Moment, ich weiß nicht, ich bin ganz Ende Februar, muss ich noch nach Deutschland. Ich war bei Gedankentanken zum Aufnahmen machen noch für neue Coachings. Und ich war bei meinem Verlag. Und als mich dann der Verlag gefragt hat, ja, kommen Sie wirklich? Und ich sagte, ja, wieso? Ja, Sie wissen ja, wegen dieser Corona-Geschichte und so. Da habe ich gemerkt, okay, jetzt machen sich die Leute echt Sorgen. Und wenn du siehst, dass sich die Menschen, die sich sonst nicht mit so etwas beschäftigen, anfangen Sorgen zu machen, weißt du, die Krise ist nah.
Ja.
Und das war für mich der Moment, wo ich gesehen habe, okay, und überlegt habe, was passiert, wenn wirklich, ich habe damals nicht jetzt wirklich an Shutdowns oder so gedacht, aber was passiert, wenn wir eingeschränkt sind? Habe ich gesagt, okay, dann kann ich nicht mehr die Menschen besuchen. Dann muss ich die Menschen, so wie wir das jetzt machen, dann müssen wir uns interaktiv, digital müssen wir uns unterhalten. Und habe sofort eigentlich alles, was ich sonst in Workshops und Coachings 1:1 mache, mit Management und Führungspersonen und so, angefangen zu digitalisieren und mich da sehr schnell darauf vorbereitet. Als es dann soweit war und ich das Problem hatte, dass sie sagen, ja, wir können das nicht mehr durchführen, habe ich gesagt, ich hätte aber alles digitalisiert, wenn Sie möchten, tun wir das so. Und das hat sich wirklich gut ergeben, weil ich mir gesagt, ja, okay, jetzt sitzen die Leute eh zu Hause, im Homeoffice und haben Zeit, das zu tun. Und dann habe ich dann einfach solche Coachings, ob im 1 zu 1 oder mit bis zu 10 Leuten, habe ich das so gemacht, wie das alle kennen heute, über Zoom, und das funktioniert sehr gut. Ja. Das geht sehr gut. Also. Und im Moment bin ich fast in der Situation, dass ich wirklich nahezu ausgelastet bin, eigentlich mit Coachings, die ich jeden Tag mache über Zoom-Calls. Weil ich weiß nicht, ob du das weißt, ich bin ja auch Coach bei Gedankentanken, bei der Business Factory, und berate da angehende Speaker oder Keynote-Speaker, aber auch Unternehmen in den Bereichen Positionierung zum Beispiel auch. Und das ist genau jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Wie positioniere ich mich jetzt in dieser Krise? Und da geht es eben genau darum, jetzt die Chancen zu erkennen und sich und zu antizipieren, was brauchen die Leute, wenn diese Geschichte vorbei ist? Was brauchen die Leute dann? Nicht jetzt genau welches Produkt, aber welche Bedürfnisse müssen dann befriedigt werden? Und das ist je nach Branche, ist das ein bisschen unterschiedlich, aber das kann man sich überlegen und dann weiß man, okay, ich bin in dieser Branche, hier sind diese Bedürfnisse gefragt, die werden jetzt besonders gefragt sein, die etwas weniger. Also richte ich mich jetzt darauf aus, diese Produkte sehr schnell und sehr gut und sehr einfach verfügbar anbieten zu können.
Ja.
Und das kann man jetzt den Menschen schon kommunizieren und sagen, hey, wir haben in Kürze das und das, wir werden so bald das und das anbieten. Und sobald das losgeht, kann das wirklich dann dazu führen, dass es einfach, wirklich explodiert bei dir im Geschäft. Ich habe jetzt einige Coachings gemacht mit Firmen, die wir komplett neu positioniert und aufgestellt haben. Und der eine hat mich angerufen Ende letzter Woche und hat gesagt, du, ich habe jetzt schon so viele Pre-Orders. Also ich habe jetzt schon eigentlich schon mehr als 30-35% Umsatzsteigerung gegenüber letztes Jahr, als das Geschäft noch ganz gut lief. Ja, das ist einfach, weil wir uns jetzt halt so entsprechend aufgestellt haben. Aber nochmal, um das abzuschließen, das funktioniert nur, wenn wir nicht aus der Angstperspektive heraus operieren, sondern aus einer Zuversichtsperspektive heraus. Weißt du, wenn du jetzt kommst und sagst, ja, aber weißt du, das ist ein Risiko. Ja, natürlich ist da auch ein Risiko dabei. Aber wenn du Unternehmer sein willst, hast du auch ein unternehmerisches Risiko.
Ja.
Und ich bin da ganz, ganz ehrlich, und das hören nicht immer alle gerne, aber ich mag diese Unternehmen nicht, weil das sind aus meiner Sicht keine Unternehmen, die alle Risiken vermeiden wollen. Das geht nicht, dann kannst du nicht Unternehmer sein. Und das ist vielleicht jetzt auch eine Zeit. Und da kann es auch den einen oder anderen haben, der sich mal fragen muss, bin ich wirklich Unternehmer? Weil Unternehmer heißt eben auch Risiken nehmen, Risiken tragen, Risiken kalkulieren, um mit Risiken zu leben. Und wenn man das nicht kann, dann muss man sich vielleicht auch mal überlegen, ob es nicht vielleicht nur einen anderen Weg gibt, für mich jetzt etwas zu tun oder in Zukunft, womit man vielleicht glücklicher werden kann, als wenn man versucht, auf Teufel komm raus ein eigenes Unternehmen zu führen.
Ja. Ja, besser hätte ich es nicht zusammenfassen können. Also bei dir braucht man wirklich kaum eine Moderation und moderierst dich selbst gut. Also ich könnte dir auch stundenlang zuhören. Wirklich sehr, sehr, sehr produktiver Content.
Ja, wie gesagt, das ist eines meiner großen Anliegen. Ich möchte, wenn immer ich mit Menschen interagiere, in welcher Art und Weise auch immer, ich mag nicht diese Worthülsen loszudreschen. Du weißt das, du kennst das vielleicht ein bisschen von mir, ich bin ein großer Gegner von all den Motivationstrainern, zu denen ich mich auch zähle, aber eben halt anders, die einfach hingehen und sagen, ja, du darfst nicht aufgeben und du musst immer weitermachen und musst immer wieder aufstehen und so. Sag ich, das hört auf damit, das sind einfach alles abgedroschene alte Phrasen. Was ist denn, wenn du immer wieder aufstehst und immer wieder weitermachst, aber du bist auf dem falschen Weg? Wie lange willst du denn den falschen Weg gehen? Denn geht man dann einfach, bis man ihn nicht mehr gehen kann. Und dann gibst du eben sowieso auf. Also für mich ist das alles zu wenig tief, zu wenig fundiert. Ich möchte immer versuchen, oder man kann auch sagen, das ist für mich, ist das nur Theorie. Und wir wissen alle, in der Theorie ist das so. Ja, das kennen wir. Ich habe vor kurzem eine neue Smartwatch gekauft. In der Theorie einfach schnell mit dem Handy verbinden, da so, zweimal Bluetooth, zweimal drücken, alles läuft. In der Praxis funktioniert das eben alles nicht. Ja, das ist Theorie und Praxis. Und ich versuche immer den Menschen so zu helfen oder die Unterstützung zu geben, dass sie die Theorie eben in der Praxis anwenden können. praktische Tipps und nicht theoretische. Theoretisch kannst du in jedem Buch lesen, was du machen solltest und so. Da gibt es gute Bücher, wenige gute Bücher. Mein Ziel ist es immer, den Menschen praktische Tipps mitzugeben, dass ich ihnen sagen, okay, er hat das gesagt, ich gehe jetzt mal hin und ich versuche das mal. Vielleicht funktioniert es, vielleicht nicht. Das kann ich nicht garantieren. Für mich funktionieren auch manche Dinge und manche Dinge funktionieren nicht. Muss man auch versuchen. Trial and Error Methode. Das ist, habe mein ganzes Leben so verbracht, aber je mehr du das tust, weißt du genau, das funktioniert für mich und das nicht. Und wenn du mal auf dem Weg bist und weißt, welche Dinge funktionieren, dann kannst du ganz schön schnell Fahrt aufnehmen und wirklich schnell vorwärts kommen.
Das ist für mich auch so Qualität, denn wir wissen ja alle, wir können uns unheimlich viel Wissen aneignen, wir können zehntausende Bücher lesen, auf 300 Seminare gehen, aber im Endeffekt zählt ja genau das, was wir eben von dem Wissen, das wir haben, als Riesenpool, was wir eben davon anwenden. Und da bin ich mittlerweile der Freund davon, dass man sagt, hey, lieber weniger, aber eben qualitativer. Das heißt, weniger Wissen holen und mehr umsetzen ist jetzt für mich aktuell der bessere Weg.
Ja, ich bin ja sowieso der Meinung, dass viele kommen mit dem Spruch, Wissen ist Macht. Mich auch so ein abgewetzter Spruch. Entschuldige, aus meiner Sicht, Wissen ist überhaupt keine Macht. Weil viele Menschen wissen sehr viel und können damit nichts anfangen. Erst wenn du weißt, wie du dieses Wissen umsetzen kannst, um im Leben Resultate zu erzielen, dann ist das Wissen etwas wert. Also wenn Wissen Macht ist, ist das Wissen um die Umsetzung eine Supermacht. Das habe ich jetzt gerade aus meinem Buch genommen, das in Kürze erscheinen wird. Habe ich da genauso geschrieben. Ja. Deshalb hatte ich das ganz schön präsent jetzt. Aber das ist wirklich genau der Punkt. Ja, und erlaube mir, dass ich das jetzt noch anspreche. Ist ja noch nicht mal auf dem Markt. Ihr könnt es auch gar nicht kaufen, mein Buch. Kommt am 16. Juni, kommt es raus. Könnt ihr das dann in allen Buchläden und online, überall kann man das kaufen und bestellen und so. Ich habe in diesem Buch eben genau auch das versucht. Ich habe versucht, die Theorie darzustellen, wie das sein sollte, und habe aber alle diese theoretischen Begebenheiten eigentlich mit Episoden in meinem Leben oder im Leben von anderen Menschen, die ich kenne, verknüpft, um zu zeigen, wie das eben in der Praxis funktionieren kann. Und das war mir ganz wichtig und das ist mir immer ganz wichtig, nicht einfach etwas zu erzählen, denkst, das klingt super, aber eigentlich habe ich keine Ahnung, wie ich das tun soll.
Ja. Ja.
Daher kommt auch mein Spruch, ich sage immer, die ganzen Motivationstrainer, die stellen sich alle immer hin und wissen genau, was zu tun ist. Nur wie es zu tun ist, das sagen sie dir nicht. Ja. Und genau darum, da möchte ich anknüpfen, ich möchte zeigen, wie kann man das tun, ganz konkret. Weil alles andere ist aus meiner Sicht nicht wert, dass du deine Zeit und schon gar nicht dein Geld dafür opferst.
Simon, wenn du könntest, wie würdest du unseren Podcast so als Quintessenz zusammenfassen?
Ja, wir sind ja jetzt im krisenfreien Podcast. Ja? Und sprechen jetzt, haben auch schon ein paar Mal diese Corona-Krise angesprochen. Was ich da einfach auch mitgeben möchte, ist, ja, es ist jetzt eine Krise. Aber dein Podcast passt da sehr gut, krisenfrei. Irgendwann sind wir auch wieder frei von dieser Krise. Und dann wird unser Leben wieder weiterlaufen. Und es wird weiterlaufen, das kann ich jedem versprechen, das Leben wird weitergehen. Jeder denkt, das war's mit dem Leben, diese Krise. Nein, das ist es nicht. Haben die Leute gedacht, in all diesen Krisen, die ich erlebt habe, haben wir gedacht, das war's jetzt. Das war's mit der Welt und nichts wird mir je sein, wie es war. Doch, es kommt alles zurück. Es wird wieder so sein, wie es war. Einige Dinge werden sich verändern, einige werden sich verbessern, einige werden sich verschlechtern. Was eben auch bedeutet, das einzig Konstante ist der stetige Wandel in unserem Leben. Und diese Krise ist auch ein Wandel. Und wenn wir es jetzt schaffen zu verstehen, dass wir uns in dieser Krise jetzt verändern können, dass wir auf das nächste Level gehen können, bei uns selbst, mit uns selbst, wenn wir uns entwickeln können in dieser Krise, und die Krise ist vorbei, also krisenfrei dann irgendwann, dann kannst du hinstellen, dich ganz bewusst oder selbstbewusst und sagen, hey, ich habe diese Krise gemeistert, ich bin durch diese Krise hindurch. Das gibt dir unglaublich viel Energie für alles, was kommt, für das, was kommt, für die krisenfreie Zeit. Du kannst die Energie nutzen. Und du kannst dir sogar sagen, und weißt du was, sollte je wieder eine Krise kommen, denn ich bin überzeugt, irgendwann kommt wieder irgendeine, also ich habe schon Krisen erlebt, ich bin schon erfolgreich durch Krisen gegangen, also egal was sein wird, ich werde auch die nächste Krise meistern und aus dieser auch wieder gestärkt hervorgehen. Ich bin, du kannst das raushören, das ist kein Geheimnis, ich bin, manche sagen Zweckoptimist, so, ich sehe das aber nicht so, sondern ich fokussiere mich einfach auf das Positive, auf das Gute, weil wir uns automatisch sehr viel auf das Negative fokussieren. 95% aller Nachrichten, die wir hören jeden Tag, sind negativ. Ja. 5% sind vielleicht positiv. Meistens sind die Positiven sogar noch irrelevant. Irgendwas, was jeder sagt, naja, interessiert mich nicht, was positiv ist. Und immer wieder dasselbe Negative hören wir. Und wenn du die Menschen fragst heute, wenn sie sagen, ja, wir leben in einer schlechten Zeit und so viel Krieg und so viel Terror und so viel Mord und so viel alles Böse und so. Die Realität ist aber, wir hatten noch nie so wenig Krieg, noch nie so wenig Tote, noch nie so wenig Terror, wie jetzt aktuell auf der Welt. Aber das Bild, das wir von all dem haben, ist ganz ein anderes, weil wir hören nur das Negative. Das andere blenden wir aus. Und ich bin jemand, der einfach sagt, okay, das Negative ist so oder so da. Ich fokussiere mich auf das Positive. Und seit ich das tue, hat sich mein Leben komplett geändert. Und ich verschließe auch nicht die Augen vor der Realität oder vor den schlechten. Ich weiß, dass die da sind. Ich bin sogar froh, dass die da sind. Die braucht es. Weil es ist alles diesem Yin- und Yang-Prinzip. In der Wechselwirkung unterliegt alles. Ohne Tag gibt es keine Nacht und es brauchen hell und dunkel und wir müssen schlechte Zeiten erleben, damit wir uns an den guten Zeiten erfreuen können und diese wieder schätzen können und auch schätzen lernen. Also es braucht beides. Aber tendenziell haben wir als Mensch den Drang, automatisch uns auf das Negative zu konzentrieren. Wir sind darauf konditioniert, auf das Negative zu schauen. Und das ist das, wo ich die Leute davon abbringe, weil ich sage, okay, du hast jetzt das versucht, hast immer auf das Negative geschaut, hat jetzt nicht wirklich so viel gebracht, ja? Sind wir uns einig? Versuch es doch mal mit dem Positiven, versuch es doch mal. Aber nicht 2 Tage, 2 Wochen, 2 Monate, 2 Jahre. Und dann schaust du zurück und dann wirst du feststellen, oh, da hat sich aber vieles verbessert und vieles geändert. Krisenfrei finde ich insofern gut, aber wir müssen uns bewusst sein, es kommen immer wieder irgendwelche Krisen. Und ich würde den Podcast so zusammenfassen, dass ich sage, dank solchen Podcasts wie die, die du machst, die wirklich toll sind, auch die anderen, können wir uns immer wieder von einer Krise befreien. So würde ich das sehen, den Krisenfrei-Podcast. Dank Leuten wie dir befreien wir uns von der Krise und erfreuen uns wieder.
Vielen Dank. Das hätte ich nicht besser sagen können, mein Lieber. Also das Ziel ist es ja auch krisenfrei deshalb, weil ich ja Krise nicht sagen möchte, hey, es soll keine Krisen mehr geben, sondern dadurch, dass wir eben Krisen erleben, können wir zukünftige Krisen anders sehen. Wir wissen dann ungefähr, okay, was sind die Strukturen einer Krise, was gibt es für Abläufe und werden da sozusagen krisenfest und sehen die Krise auch wieder als Chance für Wachstum. Denn jetzt ist es ja auch so, dass wir zwangsläufig, weil dieser Schmerz eben da ist, dieser Corona-Krise, wir müssen unsere Modelle verändern. Der Schmerz ist einfach da und der Schmerz treibt viel mehr als Freude. Das wissen wir ja. 5:1. Und insofern sehe ich das, dass es durch diese Corona-Krise dann wiederum ein Vermächtnis geben wird, was größtenteils auch eine Verbesserung sein wird. Nachhaltigkeit, mehr Umweltschutz, ja, qualitativere Beziehungen, generell mehr Qualitäten in den Angeboten. Da sehe ich wieder diese Chance dieser Krise und dass man eben nach dieser Krise andere Krisen auch nochmal anders definiert. Denn für mich persönlich sind Krisen einfach sowas wie eine Chance auch an dieser Krise jetzt. Ich meine, ich hatte ja auch wieder eine von Dezember bis einschließlich jetzt. Da kam Corona nochmal mit dazu. So als Sahnehäubchen bin ich einfach unheimlich gewachsen. Und das ist eben auch so diese Quintessenz des Podcasts.
Ja, ich finde das finde ich auch sehr schön, dass du das eigentlich machst. Du bist jemand, du gehst offen damit um und sagst, dass du jemand bist, der sich mit Krisen auskennt, weil er eben auch schon Krisen erlebt hat. Und genau mit solchen Menschen möchte man ja in solchen Situationen auch zu tun haben, sich umgeben. Menschen, die Erfahrung haben mit Krisen. Ich habe das ja auch und ich habe nicht nur diese 3 Krisen erlebt, die ich da erzählt habe. Du hast mich nach den wirtschaftlichen Krisen gefragt, ja, deshalb habe ich dir erwähnt. Ich habe ja auch viele persönliche Krisen erlebt in meinem Leben. Das sind persönliche geschäftliche Niederlagen oder persönliche Niederlagen in Beziehungen oder was auch immer und so. Also Ich meine, das haben wir letzten Endes alle und die gehören einfach dazu zum Leben.
Ja.
Und man kann nicht diese Krisen kann man nicht verhindern. Und ich denke sogar, man sollte auch diese Krisen nicht verhindern. Das Einzige, was man tun sollte, ist einen Weg finden, wie man aus diesen Dingen etwas lernen kann. Weil man damit umgeht, das ist eigentlich das A und das O. Und wenn man es dann schafft, aus diesen Krisen gestärkt herauszugehen, dann kann man wirklich irgendwann dastehen und sagen, ah, okay, da ist jetzt wieder eine Krise, da kommt eine Krise, oder wie jetzt, die Krise ist schon da, wir sind mittendrin, hoffentlich schon ein bisschen mehr als mittendrin. Da sagen, ja, okay, das ist jetzt so, ich schaue, was ich daraus mache, aber ich werde bestimmt gestärkt daraus hervorgehen. So tue ich das jedenfalls. Und ich bin froh, dass ich vor langer Zeit damit angefangen habe, das zu tun, weil jetzt profitiere ich genau von diesem Fakt. Und es ist einfach so, weißt du, wenn du heute damit anfängst, an deinem Leben etwas zu verbessern, fühlst du dich einen Tag früher glücklich. Wenn du erst morgen damit anfängst, fängst du nämlich nie damit an und du wirst dich nie wirklich glücklich fühlen. Weil wir alle kennen das mit dem Morgen. Ich mache das dann morgen.
Ja.
Das sind wirklich so Dinge, das habe ich gelernt. Für mich gibt es nichts mehr. Als ich mir überlegt habe, digitalisiere ich meine ganze Coachings, habe ich mir das überlegt, 10, 15 Minuten, gesagt, ja, ich mache das. Wann habe ich damit angefangen? Gleich nachdem ich mir das überlegt habe, habe ich damit angefangen, das zu tun. Was brauche ich dafür? Wie muss ich mich einrichten? Was muss ich aufschreiben? Was muss ich tun? Welche Sachen muss ich vorbereiten? Ich habe das gemacht und habe eine Woche daran gearbeitet. Nach einer Woche war ich fertig. Ich bin soweit. Ja, wieso hast du das jetzt schon? Einfach weil ich habe nicht gewartet, ich habe es gleich gemacht und jetzt seit Wochen kann ich davon profitieren.
Ja.
Und weißt du, dass manchmal sagen Leute, die Leute sagen, ja, weißt du, das ist natürlich toll, aber du hast das erreicht und dies erreicht und jenes erreicht, dann bist du Keynote-Speaker geworden und da bist du so schnell vorangekommen und so. Wie machst du das bloß? Und da denken die Leute, ich habe irgendeine magische Formel oder so etwas. Oder ich bin überdurchschnittlich intelligent. Also ich bin überzeugt, mein IQ-Test wäre durchschnittlich. Ich bin überzeugt, ich bin nicht mehr als durchschnittlich intelligent. Ich bin weder durchschnittlich begabt noch sonst irgendetwas. Aber ich habe eine Eigenschaft. Wenn ich mir etwas vornehme, dann tue ich es. Weil es kann sein, dass es funktioniert, es kann sein, dass es nicht funktioniert. Wenn ich es aber getan habe, habe ich die Erfahrung zu sehen, warum hat es nicht funktioniert, was muss ich verbessern, was muss ich anpassen, dann tue ich es wieder. Und wenn es sein muss, nochmal und nochmal und nochmal. Und irgendwann bin ich da, wo ich bin und sage, jetzt funktioniert es. Und wenn man das eben nicht tut, dann darf man nicht erwarten, dass irgendwer kommt, an deine Tür klopft und sagt, du, hör mal, ich habe gar nichts zu tun, ich möchte mal gern dir in deinem Leben weiterhelfen, hier hast du ein bisschen Geld, hier hast du ein paar Chancen und so. Aber manchmal, du lachst jetzt, aber manchmal habe ich das Gefühl, die Leute sitzen da und warten darauf. Weißt du, auch jetzt wieder die Diskussionen sind, die Reichen müssen den Armen geben und so. Ja, ich finde auch, es ist ungerecht verteilt auf der Welt, das Geld, das ist so. Aber wie wäre es denn, wenn die, die nichts haben oder nicht viel haben, wenn die sich mal fragen würden, was kann ich denn tun, um meine Situation zu verbessern? Ja? Ich sage nicht, das ist deren Schuld, überhaupt nicht. Viele Menschen haben es wirklich schwer und mir tun all diese Menschen leid. Und ich weiß nicht, ob du das weißt, ich habe ja auch eine Stiftung, die ich mit meiner Frau ins Leben gerufen habe, wo ich Menschen helfe, die in schwierigen Situationen sind. Wir unterstützen drei Bereiche. Einerseits Kinder, weil Kinder sind die schwächsten Mitglieder unserer Gesellschaft. Sie können sich selber nicht wehren, sie können nichts für sich tun. Also wir helfen Kindern. Dann helfen wir, da meine Frau ursprünglich vor vielen Jahren mal aus der Ukraine gekommen ist, helfen wir Menschen in der Ukraine, und zwar insbesondere älteren Frauen, alten Frauen. Da gibt es viele alte Frauen, die leben auf der Straße, die haben nichts. Wenn du Glück hast und gearbeitet hast, hast du eine Pension. Dann kriegst du vielleicht 50 Euro Pension. 50 Euro Pension, du kannst davon ausgehen, die kleinste, billigste Wohnung kostet 100 Euro pro Monat. Hast du nichts gegessen, nicht geheizt, hast du keine Kleider, nichts. Also man kann davon nicht leben. Da unterstützen wir Menschen. Und dann habe ich noch einen dritten Bereich, der mir sehr wichtig ist, weil das ein Bereich ist, der ist sehr unpopulär, dem möchte niemand helfen. Das sind junge Straftäter. Ganz junge Menschen, 16 bis 20, 22 oder so, die einfach unter schwierigen Verhältnissen aufgewachsen sind, dann auf die schiefe Bahn geraten sind, dann irgendwann sind sie ins Gefängnis gekommen, dann kommen sie in jungen Jahren aus dem Gefängnis raus und es interessiert sich niemand für die. Es kümmert sich niemand um sie. Da schauen wir, dass wir für die einen Job finden, da schauen wir, dass wir eine Wohnung finden, eine Unterkunft finden und eben auch ein Arbeitsklima schaffen können für diese Menschen, wo die arbeiten können und ein neues Umfeld bekommen und so. Also ich bin ein Unterstützer von allen Schwachen und allen Starken. Grundsätzlich, ich bin ein Menschenbefürworter, ich möchte allen helfen, allen unterstützen. Ich habe aber auch den Anspruch, dass die Menschen auch versuchen, sich selbst zu helfen. Und ich sehe das, ich habe Erfahrungen gemacht gerade mit diesen Jugendlichen. Wenn der Jugendliche das auch will, dann hat er alle Chancen. Er hat alle Chancen. Einen haben wir unterstützt vor etwa einem Jahr, was der für einen Weg gemacht hat. Nein, ja, das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist unglaublich. Wenn du den sehen würdest heute, würdest du denken, der hat irgendwo studiert, hat eine Uni gemacht. Das ist eine unglaubliche Karriere vor sich. Dem geht es unglaublich gut. Aber er tut alles, was er kann, auch selbst dafür. Und wenn ich es jetzt anschaue, ist das, was wir getan haben, ganz wenig. Den Rest hat er gemacht. Und das ist das Geheimnis. Und das bemängle ich. Oft sitzen die Leute da und sagen, ja, ich habe nichts, ich kann nichts. Und sie tun aber auch nichts dafür. Und sie erwarten, dass irgendjemand, der Staat, die Reichen oder wer auch immer, ihnen helfen soll. Und das passiert einfach nicht. So funktioniert unsere Gesellschaft nicht. Keine Gesellschaft funktioniert so. Sobald jemand bereit ist, für sich etwas zu tun, und in sich und in seine Zukunft zu investieren, bin ich überzeugt, dass er immer irgendwelche Resultate erreichen wird. Egal was, nicht jeder muss Millionär oder sonst was werden. Aber seine Situation zu verbessern, das kann jeder. Und daran appelliere ich auch immer gerade Menschen. Ja.
Da bin ich voll bei dir. Ich bin auch der Ansicht, dass eine Perspektive etwas ist, was du dir selbst geben musst. Du musst selbst in dir etwas sehen, was du der Welt geben kannst, in welchem Bereich auch immer. Das musst du aber zuerst in dir selbst sehen und erst dann kann auch was auf dich zukommen.
Ganz genau, absolut richtig. Da triffst du den Nagel auf den Kopf. Man muss es zuerst in sich selbst sehen. Und genau da beginnt es eigentlich. Und da staune ich immer wieder auch. Schau jetzt, ich arbeite mit vielen Menschen auch bei Gedankentanken, die auf die Bühne möchten. Und oft kommen Menschen und sagen, ja, aber weißt du, ich habe keine spezielle Geschichte, nichts Spezielles Dramatisches in meinem Leben passiert. Und so, was soll ich denn da erzählen? Sage ich, das ist gar nicht nötig. Das ist gar nicht nötig. Jede Geschichte ist speziell oder einzigartig. Die Frage ist nur, was hast du aus deinen Geschichten, egal wie groß und bewegend, die sind gelernt, was hast du daraus gemacht, wie hast du dich dabei entwickelt? Und das ist, was du den Menschen weitergeben kannst. Aus kleinen Dingen, aus kleinen Geschichten kann man sich entwickeln, kann man etwas lernen daraus und das den Menschen weitergeben. Das hat jeder. Jeder hat das. Und jeder hat irgendwo ein Talent für irgendetwas. Jeder. Der eine für das, der andere für dies. Und überall gibt es ein Publikum, das dieses Talent schätzt und das diese Dinge gerne hört. Das gibt es auch immer überall. Aber man muss eben auch bereit sein, etwas zu tun. Ja. Und wenn du einfach sagst, ja, ich möchte morgens um 9 wegfahren zur Arbeit und spätestens um 16 Uhr wieder zu Hause sein und der Rest interessiert mich nicht, dann darfst du aber auch nicht die Ansprüche stellen und sagen, ich möchte das und dies und jenes haben. Und das ist mein Problem, dass ich das manchmal sehe bei Menschen. Sie wollen nicht mehr tun, sie wollen nicht lesen, sie wollen sich nicht weiterbilden, sie wollen nicht in sich investieren, sie wollen sich nicht mit sich selbst auseinandersetzen, haben aber trotzdem den Anspruch, mehr zu haben. Und das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Das ist ein Naturgesetz, das sage nicht ich. Das ist einfach ein Naturgesetz. Und ich möchte insbesondere den Menschen helfen, die sagen, ich bin bereit, was zu tun. Ich bin bereit, mich zu verändern. Ich bin bereit, zu lernen. Ich bin bereit, zu lesen. Ich bin bereit, einfach die Arbeit zu tun, die nötig ist, um mich zu entwickeln. Und das sind meine Lieblingsmenschen, wenn du so willst. Denen gebe ich alle Unterstützung. Und da nehme ich mir auch immer wieder Fälle heraus, die ich sogenannt pro bono, mit denen ich arbeite. Junge Menschen, insbesondere, wo ich sehe, die haben nicht die finanziellen Mittel, um sich mich zu leisten, aber ich sehe, die haben den Willen, die haben den Glauben, die wollen etwas tun, die wollen sich verändern. Ich sage, ich werde mit dir arbeiten, ich werde dir helfen. Aber du musst die Hauptarbeit machen. Also nach dem Motto, ich kann dir die Tür zwar öffnen, aber durchgehen musst du selbst. Ich werde dich nicht durchtragen. Ja.
Ja. Das finde ich echt sehr, sehr spannend. Also auf jeden Fall finde ich eine sehr gute Sache, dass ihr da die Stiftung gegründet habt. Und das klingt wirklich so auch nach irgendwo auch ein Stück weit Selbstverwirklichung, ne?
Ja, weißt du, ich muss ehrlich sagen, diese Selbstverwirklichung, so viele sprechen immer davon. Und ich habe mir nie wirklich so Gedanken darüber gemacht, was mich selbst verwirklichen. Eigentlich hatte ich immer nur ein Ziel. Ich wollte eigentlich immer nur glücklich sein und mich gut fühlen, weil ich das viele Jahre in meinem Leben nicht tun konnte und irgendwann gemerkt habe, es ist egal, was du hast. Wenn du dich nicht gut fühlst und nicht glücklich fühlst, spielt alles andere eigentlich keine Rolle. Das sehen wir doch immer wieder. Wir sehen viele Promis, egal aus welchen Bereichen, die sind sehr wohlhabend, die haben alles. Neben ihrem Geld haben sie eben noch diesen Prominentenstatus, sind berühmt und haben Ruhm und Ehre und das und sind völlig unglücklich. Fünfmal, siebenmal verheiratet, wieder in der Drogenentzugsklinik und sonst irgendwelche Probleme und so. Also das Materielle ist für mich nicht das Maßgebende. Als ich jung war, war es nur das Materielle. Wenn ich dann reich bin, dann ist alles im Leben gut und so. Und dann hatte ich das in jungen Jahren zum ersten Mal schon geschafft und war ganz überrascht, dass ich mich gar nicht gut gefühlt habe. Hatte zwar viel Geld, aber ich habe mich irgendwie nicht gut gefühlt. Und das Resultat davon war, dass ich schon kurze Zeit später nicht mehr viel Geld hatte und mich immer noch schlecht gefühlt habe. Also, okay, gut, viel Geld, kein Geld, das Gefühl ist immer schlecht. Also irgendwo stimmt da was nicht. Und dann habe ich einfach gemerkt, ich muss versuchen, etwas zu finden oder eine Lebensart zu finden, mit der ich glücklich bin, mit der ich mich gut fühle. Und als ich das geschafft habe, hat sich eigentlich das Materielle irgendwie wie von selbst Stück für Stück eingestellt. Und ganz ehrlich, ich kenne eigentlich niemanden, ob persönlich oder aus der Ferne, wo ich das beurteilen kann, wo ich sagen kann, die Menschen sind glücklich, denen geht es gut, die fühlen sich gut, die sind erfüllt und die finanzielle Probleme haben. Alle Menschen, die wirklich glücklich sind, die müssen nicht Millionär sein. Weißt du, darum geht es mir gar nicht, ist völlig egal, sagt nichts darüber aus. Aber denen geht es allen auch finanziell oder materiell eigentlich sehr gut. Auf der anderen Seite kenne ich aber auch, insbesondere aus meiner Zeit in den USA, da hatte ich viel auch mit sehr wohlhabenden Menschen zu tun. Ich kenne Menschen, die haben 2, 3, 4, 500 Millionen Dollar Vermögen und die fühlen sich scheiße. Und für mich ist das das ultimative Versagen. Ich weiß, es verstehen viele nicht, aber wenn du 200 Millionen Dollar hast oder Euro, egal was, und du fühlst dich nicht glücklich, ist es aus meiner Sicht das ultimative Versagen. Schau, wenn du sagst, ich habe eine Business-Idee und du verfolgst die und die geht schief. Okay, geht sie schief, aber du hast immer noch eine Chance, eine neue Business-Idee zu machen und versuchen damit was umzusetzen. Und auch wieder eine Chance, und wieder eine Chance, du hast immer noch eine Chance. Hast du es aber geschafft, wie auch immer, hunderte Millionen oder einfach Millionen zu verdienen? Eigentlich eine wahnsinnige Geschichte und du bist nicht glücklich. Ja, was willst du denn jetzt noch ändern? Was willst du noch tun, um glücklich zu werden, wenn du mit so viel Geld und so viel Erfolg und nach so einem Weg nicht glücklich bist? Eigentlich nichts. Alkohol, Drogen, Beziehungsprobleme hast, das wird die Folge sein von dem Ganzen. Weil du hast jetzt so nichts mehr zu verlieren, hast du so viel Geld, ja. Und genau das sehen wir immer wieder. Das ist aus meiner Sicht, aus diesem Grund, das ultimative Versagen. Und deshalb, du hast wegen dieser Verwirklichung oder Selbstverwirklichung so, ich bin heute einfach, was ich bin und wer ich bin. Vielleicht ist das Selbstverwirklichung. Ich habe mir nämlich noch nie wirklich so darüber Gedanken gemacht. Ich fühle mich aber gut. Ich fühle mich glücklich und ich fühle mich wohl. Weil das, was ich tue, ist das, was ich bin. Und diese beiden Dinge, die korrespondieren miteinander und das gibt mir das gute Gefühl. Und wenn du das erreichst, aus meiner Sicht, ist der Erfolg, der materielle Erfolg, wenn du so willst, eigentlich eine logische Konsequenz aus dem Ganzen. Weil wenn du das, was du tust, das ist, was du bist und du das gerne machst, dann tust du es in aller Regel auch sehr gut.
Da bin ich voll bei dir. Also das ist wirklich sehr tiefgründig, aber auch sehr logisch. Ich bin ja auch immer jemand, der sagt, du kannst nur in einem Bereich richtig gut sein, wo auch deine Leidenschaft liegt. Also beispielsweise, Wenn jetzt ein leidenschaftlicher Pizzabäcker anfängt, bei einer Bank Verträge zu verkaufen, dann wird er das einfach schlecht machen. Und auch wenn er vielleicht dort viel Geld verdient, er wird nicht glücklich sein, weil seine Leidenschaft einfach in einem anderen Bereich liegt. Und in dem anderen Bereich wird er gesellschaftlich mehr Wert stiften, weil er das richtig gern macht, aber auch persönlich viel mehr Wert stiften. Also ich finde, Leidenschaft muss einfach vorausgehen. Aber auch da ist es relativ schwierig, weil viele Menschen sich gar nicht erst auf diese Reise machen, die Leidenschaft zu finden. Man weiß mittlerweile aus ganz vielen Studien, man muss ausprobieren, um die Leidenschaft zu finden. Auch da scheitert es bei vielen, weil viele haben Angst, oh, was denkt der über mich und was, wenn ich jetzt mal was ganz anderes mache und was denkt der und das Familienmitglied und die Freundin oder was auch immer. Da fängt es meiner Meinung nach schon an, dass die Leute gar nicht erst auf die Reise gehen, ihre Leidenschaft zu finden und da auch viele Menschen unter ihrem Potenzial bleiben.
Ja, das sehe ich auch so. Ich denke, ich akzeptiere einfach auch, dass es Menschen gibt, die das alles gar nicht wollen. Und das ist für mich absolut okay, solange die zufrieden sind damit. Ich kenne sogar ein paar solche Menschen, die sagen, ich brauche das alles nicht, mir geht's gut mit dem, was ich habe und ich bin zufrieden damit. Jedes Jahr dasselbe, immer dieselben Orte hin, jedes Jahr einmal ein paar Tage derselbe Urlaub mit denselben Menschen, mit denselben Orten und so. So nach unserer Sicht quasi, das Leben dreht sich in ganz kleinen Kreisen, Bahnen, immer am selben Ort. Wenn du damit zufrieden und glücklich bist, wunderbar, ich prangere das überhaupt nicht an, dann finde ich das toll, wenn du damit wirklich glücklich und zufrieden bist. Wenn du es aber nicht bist und mehr möchtest, dann hast du völlig recht. Dann musst du deine Leidenschaft entdecken. Ich habe hab mal von einem ganz erfolgreichen Menschen in den USA, ich habe in den USA im Sicherheitsbereich gearbeitet. Und wir haben unter anderem Firmen wie Tommy Hilfiger betreut. Und Andy Hilfiger, der Bruder, der ältere Bruder von Tommy, ist der, der eigentlich im Hintergrund so das Geschäft geleitet hat. Und ich habe ihn einige Male getroffen, super toller Mensch, wirklich so ein ganz offener, auch der eigentlich immer mit dir über alles gesprochen hat, der seine Geheimnisse immer preisgegeben hat, allen und so. Also wirklich ein ganz netter Mensch. Er hat mir mal was ganz Tolles gesagt. Er hat gesagt, schau, find something in your life you would die for and then live for it. Also auf Deutsch, finde etwas in deinem Leben, für das du sterben könntest und dann lebe dafür. Und wenn du das schaffst, wenn du sagst, das ist so toll, das ist so meins, da könnte ich sterben dafür, wenn du das dann so strukturierst, dass du daraus ein Leben machen kannst, eine Berufung, dann glaube ich, hast du alles erreicht, was du erreichen kannst, weil dann ist alles andere nur noch eine Frage der Zeit. Aber das ist, wie du ganz richtig gesagt hast, liebe Leon, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Das ist ein Prozess, das ist ein Weg. Das ist nicht einfach, jetzt mache ich das und das war's. Musst du herausfinden. Das muss man herausfinden. Deshalb, wenn man jung ist, geh mal hin und versuch's. Wenn es schief geht, na gut, dann geht's schief. Wenn die anderen mit dem Finger auf die Seite, der hat es an die Wand gefahren. Ja, dann halt. Habe ich auch gemacht. Ich habe Unternehmen gegründet, Startups gegründet, die sind wie eine Rakete nach oben gegangen und haben dann gedreht und wie eine Rakete nach unten in den Boden gerammt, wieder Schiffbruch, völliger, hundertprozentiger. Ich habe es versucht und dann gesehen, irgendwie, es ist nicht meins, es war nicht meine Branche. Bis ich das gefunden habe, ich gemerkt habe, hier bist du zu Hause. Hier stimmt das, hier kommt alles zusammen. Ja. Dann tust du das. Ich habe lange dafür gebraucht. Ich bin überzeugt, dass clevere junge Menschen wie du, die werden das viel schneller schaffen als ich und da das Richtige finden. Und gerade in der heutigen Zeit, schau, lass mich dann noch sagen, ich möchte keinen hören, der sagt, ja, aber ich weiß nicht wie und wo und was. Also ich bin aufgewachsen zu meiner Zeit, als ich zum ersten Mal vom Internet gehört habe, Social Media, so gab es dann überhaupt noch nichts, haben mir ein Bekannter von mir gesagt, schau mal, ich zeige dir mal was Neues, das Internet. Haben mir irgendwas gezeigt, mit irgendwelchen Webseiten, die es damals gab, und sich was anschauen und gesagt, hör mir bloß auf mit dem Scheiß, das wird ja wohl keine 2 Jahre überleben, das ist ja wohl das Letzte, ja. Das war meine Einschätzung vom Internet damals. Das war, ich weiß nicht, Anfang, Mitte 90er Jahre oder so etwas. Das war eine Katastrophe. Wenn du da was wissen wolltest, musst du in Bibliotheken gehen, du musst es dich doch durchsuchen, musst dich durchwühlen und dann musst du ein Buch lesen. Heute kriegst du diese Information auf einen Klick im Internet, bei Google, du kriegst auf Social Media, das kriegst du von allen Leuten, die du gut findest oder nicht gut findest, alle Ratschläge, alle Möglichkeiten, alles. Also die Zeit ist voll, unser Netz ist voll von diesen Möglichkeiten. Fast schon überfüllt, aus meiner Sicht. Aber keiner kann sagen, ich habe keine Inspiration, ich habe keine Möglichkeiten, ich habe nichts. Es ist alles da. Du musst einfach rausgehen und danach suchen. Aber die Initiative, der erste Schritt, der muss natürlich immer von dir selbst kommen. Aber es war mir eine Freude, im Krisenfrei-Podcast zu sein. Machen wir uns frei vor der Krise und machen wir uns auf und nutzen all die Chancen und Möglichkeiten für danach.
Machen wir. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Das war Simon Hofer, Experte für Neurowissenschaften, Keynote-Speaker, Buchautor und erfolgreicher Unternehmer.
Genau, alles so, ja.
So sieht es aus.
Tschüss. Danke. Ciao.
Ciao.
Krisenfrei. Erfolg folgt Krise.